Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit zugeschaltet ist Herr Thilo Hinterberger, Herr Professor Thilo Hinterberger. Thilo, bist du mit in der Leitung?
Ja, hörst du mich?
Ich kann dich gut hören. Herzlichen Dank, dass du mit uns hier mit dabei bist. Wenn ich ganz kurz dich vorstellen darf, ich habe es ja schon gesagt, Herr Professor Thilo Hinterberger, du hast eine Professur in Regensburg am Universitätsklinikum für Bewusstseinswissenschaften. Das ist ja doch ein sehr ungewöhnliches Studienfach. Kannst du ganz kurz sagen, was ist das, ein Lehrstuhl für Bewusstseinswissenschaften?
Ja, also das Thema Bewusstsein, das ist natürlich ein sehr vielfältiges. Ich bin ursprünglich Physiker und bin dann in die medizinische Psychologie, habe mich da eben mit Bewusstseinszuständen von Koma bis höhere Bewusstseinszustände oder auch Meditation befasst. Und bin da in die Neuropsychologie eigentlich tief eingestiegen. Und ja, da das Thema Spiritualität und Meditation mir auch am Herzen liegt, ist einfach daraus ein, sage ich mal, sehr breites Spektrum geworden, aus dem man das Thema Bewusstsein betrachten kann. Da kommen dann auch noch kulturelle Bereiche dazu. Ja. So kann ich gar nicht viel mehr dazu sagen, jetzt ohne einen stündigen Vortrag zu halten.
Verstehe. Wir haben dich ja auch zu einem sehr speziellen Thema eingeladen, was in gewissem Sinne aber auch ein sehr grundlegendes Thema ist, nämlich das Thema Wissenschaft und Transzendenz. Und ich glaube, dass wahrscheinlich selten jemand hier qualifizierter sein wird als du, weil du, so würde ich das zumindest sehen, genau an dieser Schnittstelle bist mit deinem Lehrstuhl für Bewusstseinswissenschaften zwischen das, was Wissenschaft versucht, im naturwissenschaftlichen Verständnis dessen, was wissenschaftlich erfassbar ist, zu erforschen, und dem Feld des Bewusstseins, das, und da würde ich gern mit dir auch hineingehen, durchaus Dimensionen umfasst, die man mal mit dem Begriff Transzendenz beschreiben kann. Und da wird es dann doch, ich sag mal, interessant, wie sich Wissenschaft, auch eben im naturwissenschaftlichen Verständnis, mit dieser Dimension des Transzendenten verbinden lässt oder vielleicht auch gar nicht. Und wir hatten ja jetzt gerade ein kurzes Vorgespräch dazu, und da hattest du gemeint, dass es vielleicht ganz gut wäre, einfach auch einmal vorab zu klären, was denn mit dem Begriff Transzendenz eigentlich gemeint ist. Aber vielleicht sollten wir genau mit der Frage einsteigen. Was ist mit dem Begriff Transzendenz aus deiner Sicht eigentlich gemeint?
Ich finde es jetzt zunächst mal interessant, dass du da die Wissenschaft eben ja gleich mit anführst, weil für mich eigentlich Wissenschaft betreiben schon immer auch diesen Aspekt hatte, eben sozusagen zu transzendieren. Es ist mir also ein großes Anliegen, letztendlich vom Lateinischen kommend, Transcendentia, das Überschreiten sozusagen auch Grenzen unserer Erfahrung, unseres Wissens zu überschreiten, und sozusagen hinter die Dinge zu blicken. Und das ist jetzt eigentlich so ein bisschen ein feiner Unterschied, den man machen kann in der Definition. Einerseits den gewöhnlichen Erfahrungshorizont sozusagen zu übersteigen, wäre ja lediglich eine Erweiterung. Aber der Begriff Transzendenz kann auch noch einen anderen Aspekt haben. Und das ist der spirituelle Aspekt eben auch, nämlich hinter die Dinge schauen. Und wenn ich jetzt da zum Beispiel mich jetzt an jemanden ja festmachen müsste, also an eine Begriffsdeutung der Transzendenz, würde ich am ehesten noch eigentlich Karl Jaspers zitieren, der einmal so schön von den Chiffren der Transzendenz geredet hat.
Sag uns doch ein paar Worte dazu, was sind die Chiffren der Transzendenz?
Also eine Chiffre ist ja letztlich ein Symbol, etwas, das für etwas steht. Und so ist für mich eigentlich die Transzendenz im Leben, im Alltag eigentlich genau das, dass wir die Welt begreifen können, und zwar alles Sichtbare, also die Materie, unsere Umgebung, aber auch unsere Sprache, unsere Worte, die wir verwenden. Es sind alles Symbole, die in unserem Bewusstsein gedeutet werden. Mhm. Und damit, dass wir nicht anders können, als das, was wir erleben, erfahren, sehen, hören, zu deuten, bedeutet auch, dass da sozusagen etwas dahinter liegt, hinter dem Symbol, was sozusagen erfasst werden soll, aber letztlich nur durch das Symbol erahnt werden kann. Das heißt, die eigentliche Welt, wie sie ist, ist nicht direkt erfahrbar, erfassbar, sondern sie ist immer nur indirekt in Form von Symbolen zu sehen. Und das ist eigentlich was ganz Wesentliches, wenn wir auch schauen, was ist denn eigentlich Bewusstsein? Bewusstsein ist nicht, dass wir hier in der Welt anwesend sind, sondern Bewusstsein ist eigentlich im menschlichen Sinne, dass wir ein Abbild der Welt in uns erleben und dieses Abbild wiederum sozusagen deuten und nach außen projizieren. Mhm. Und damit sind wir eigentlich sozusagen auch ständig sozusagen Transzendierende, indem wir nämlich versuchen zu schauen, was denn wirklich da draußen ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt klar geworden ist.
Ich glaube schon. Wenn ich trotzdem ein bisschen nachfragen darf, Transzendenz, so wie ich dich verstehe, hat sozusagen auch diesen auch klaren wissenschaftlichen Hintergrund, und das ist ja etwas, das seit der kantischen Philosophie auch so verstanden wird, dass uns die Welt sozusagen nur über Symbole zugänglich ist. Das ist im Großen auch ein wissenschaftlicher Konsens, würde ich einmal sagen. Mhm. Jetzt reden wir, oder lass es mich anders anfangen. Das ist etwas, das trifft ja auf alles zu, ja? Also, dass die Dinge, so wie sie sind, uns nur, so wie du es beschrieben hast, über Symbole, Chiffren zugänglich sind. Und wir uns darüber verständigen müssen, wie sich diese Chiffren zu dem, was eigentlich ist, verhalten. Jetzt reden wir natürlich über einen ganz besonderen Sachverhalt. Wir reden nicht von Äpfeln und Bäumen und sozialen Verhältnissen, all das, was Wissenschaft ausmacht. Wir reden von etwas, das wir einmal Spiritualität nennen. Wir reden von Erfahrungen, die Erfahrungen sind, die in einer gewissen Weise unser normales, gegenständliches Erfahren dieser Welt überschreiten, von Dingen, die Menschen als Einheitserfahrung beschreiben, die Menschen als reine Gegenwart beschreiben, die eine Erfahrung, manchmal wird auch die Chiffre, wenn ich deine Sprache verwenden darf, des Absoluten hier gebracht. Gott ist eine traditionelle Bezeichnung. Die Wissenschaft, auch seit Kant und erst recht seit der positivistischen, scientistischen Wissenschaft, sagt etwas, lass es mich mit einem Satz von Wittgenstein zusammenfassen, der hat das irgendwie sehr schön auf den Punkt gebracht, in dem letzten Satz von seinem Tractatus Logicus Philosophicus, wo er gesagt hat, wovon man nicht sprechen kann, darüber soll man schweigen. Mhm. Also Wittgenstein hat ja interessanterweise nicht verleugnet, dass es diese Transzendenz gäbe, aber er hat nach einem ganzen langen logischen Versuch darzustellen, das ist im Wittgenstein sozusagen ja auch, das ist der junge Wittgenstein, der einer der sagen auch großen Säulen des logischen Positivismus ist, der eben diesen ganzen Traktat anfängt, die Welt ist alles, was der Fall ist, und dann nach dem ganzen Durchgang aufhört mit, wovon man nicht reden kann, darüber soll man schweigen, und eigentlich all das meint, wovon wir jetzt einmal kurz gefasst als spirituelle Erfahrung sprechen. Würdest du dich sagen, diesem doch in wissenschaftlichen Kreisen sehr verbreiteten Diktum anschließen, dass alles das, was jetzt sagen der Fall ist in diesem logisch-positivistischen Sinn, auch als Chiffre beschreibbar ist, aber das, diese spirituelle Erfahrung ist eigentlich etwas, das man nicht beschreiben kann, und darüber soll man schweigen.
Ich denke, das Geheimnis der Spiritualität liegt ja eigentlich genau darin, dass wir ab und an die Möglichkeit bekommen, oder es scheinbar es für uns zumindest sich so anfühlt, als dass wir durch die Schiffer hindurch, durch das Symbol hindurch, den Hintergrund oder auch diese ursächliche Welt des Seins eigentlich erfassen. Mhm. Und wenn wir das jetzt auf die Wissenschaft übertragen, also ich führe da immer am liebsten eigentlich die Physik an, mhm, weil gerade in der Physik konnten wir genau diese Entwicklung sehr schön nachvollziehen, dass man aus der klassischen Physik heraus, aus der Beschreibung der Natur, wie sie uns sozusagen erscheint, dass da sozusagen ein Transzendenzerlebnis stattgefunden hat, das uns in die Lage versetzt hat, sozusagen plötzlich etwas Dahinterliegendes zu erahnen, also hinter dieser Welt der Erscheinung. Und das ist letztendlich, waren im Prinzip zwei große Revolutionen, die es in der Physik gegeben hat. Die eine war die Entdeckung der Relativitätstheorie. Und die zweite kam mit der Quantenphysik, mit der Quantentheorie ins Spiel. Und ich bezeichne deswegen gerade die Physik als eine transzendenzfähige Wissenschaft, weil sie es nämlich sozusagen geschafft hat, letztlich die Erscheinungen nicht mehr sozusagen als den Urgrund des Seins zu betrachten, sondern anzuerkennen, dass da sozusagen eine Ebene dahinter liegt und dass die Erscheinung der Welt selbst, also die faktische Dimension unserer Wirklichkeit, dass die eigentlich erst sozusagen mit unserer Beobachtung real wird oder überhaupt mit der Beobachtung, wobei Messung in der Physik Beobachtung auch ist. Das heißt also, es braucht sozusagen immer es braucht getrennte Systeme, um aus der Einheit, aus dem globalen, zusammenhängenden Gebilde sozusagen etwas zu extrahieren und es damit faktisch zu machen. Und das ist eigentlich eine sehr interessante Sichtweise, die uns da geliefert wird, dass letztendlich nämlich die quantenmechanische Wellenfunktion, so wie sie die Welt sozusagen in einem größeren Kontext beschreibt, eine Wahrscheinlichkeitsfunktion ist, die im Prinzip alle Möglichkeiten in sich zunächst mal vereint und damit aber einen größeren Gültigkeitsbereich hat als den Ausschnitt des Faktischen, den wir erleben.
Okay, jetzt muss ich dich bitten, das Tempo ein wenig zurückzunehmen und für uns Normalsterbliche das verständlich zu machen, wovon du sprichst. Ich finde es ja unheimlich spannend. Das ist total gut. Aber ich muss einfach auch für meine eigene Verständnisfähigkeit hier einfach um ein langsames Tempo bitten. Und darum geht es ja auch, dich hier verstehen zu wollen, was deine Gedankengänge hier sind. Lass mich die Frage so aufbauen, Physik ist die klassische Wissenschaft der Religionskritik immer gewesen. Oder nein, nicht immer gewesen, seit der Neuzeit gewesen. Wo gesagt worden ist, dass es eigentlich nur diese physische Realität gibt und alles andere ist höchstens eine Funktion dessen. Und es gibt ja in den modernen im modernen Materialismus, der ja auch jetzt wieder mit den neuen Atheisten eine neue Konjunkturwelle hat. Menschen wie Dawkins spielen hier eine große Rolle. Interessanterweise sind das mehr Leute, die aus der Biologie kommen, als aus der Physik kommen. Das ist ja auch interessant. Die diesen Materialismus sehr stark vertreten. Die sagen, eigentlich gibt's nur materielle Wirklichkeiten. Und das können systemische Realitäten sein. Das können hirnphysiologische Realitäten sein. Alles andere ist sozusagen eine Story, die wir uns dazu ausdenken. Auch unser Bewusstsein ist sozusagen eine Story, die wir uns dazu ausdenken. Was wirklich der Fall ist, ist Gehirnphysiologie. Und das ist das Einzige, wovon die Wissenschaft reden kann. Und das ist eine Position, die scheint ja auch vielen sehr plausibel zu sein. Und jetzt gerade in Zeiten, wo die Religion oder Religiosität mit einfach dem Wahnsinn des Fundamentalismus ja auch aktuell sehr in Frage gestellt wird, stellt sich so die Frage, soll man da nicht besser sagen, vorsichtig sein und an die Fakten sich halten als an die Mythen, also auch die Mythen des Bewusstseins, sagen wir mal so, oder der Transzendenz. Und du sagst, so habe ich dich verstanden, mit der Relativitätstheorie und mit der Quantenphysik hat sich hier was verändert, gerade in der Physik. Und das ist ein Brückenkopf zum Verständnis der Transzendenz. Frage 1, habe ich dich da richtig verstanden? Und, ja. Wenn ja, warum ist das so?
Genau. Naja, wenn wir jetzt das Faktische oder diese Tatsachen, die Welt der Tatsachen, sozusagen die Welt ist, wie sie ist, ja, das bedeutet letztlich, dass ja die physikalischen Gesetze absolut sind und das hat man eigentlich die physikalischen Gesetze der Felder und Maxwell-Gleichungen und das alles sehr schön sozusagen mathematisch auch erfasst und damit ist auch ein kausal schön zusammenhängendes Gebilde entstanden und man hat sich die Welt erklären können. Und was aber was im Prinzip das Wichtige war die Erkenntnis, dass letztlich alles vom Beobachter abhängt. Dass eigentlich die Dinge nicht nur einfach so sind, wie sie sind, sondern dass die Eigenschaften etwas sind, die von der Beobachtung abhängen. Bei Einstein ist es so, dass eben ja die Relativitätstheorie besagt, dass je nachdem, wie sich die Dinge gegeneinander bewegen und miteinander in Beziehung stehen oder auch mit Gravitation, dass da Raum und Zeit eigentlich plötzlich nicht mehr absolut sind, sondern ja, es verzerrt sich, es wirkt für zwei verschiedene Beobachter unterschiedlich, obwohl sie dasselbe anschauen. Und damit ist einfach schon mal gesagt, es gibt das Absolute nicht in der Form. Und wenn ich jetzt einen Schritt weiter noch gehe, sozusagen die Erkenntnis der Quantenphysik war letztlich die, dass eigentlich mit der Beobachtung erst die Kategorien entstehen. Es entsteht erst etwas, sozusagen eine Zuschreibung von etwas. Das ist jetzt rot, das ist jetzt blau, entsteht im Augenblick der Interaktion sozusagen zwischen etwas. Und das ist jetzt irgendwo das Spannende, dass sozusagen diese Dinge, von denen wir glauben, so fest, sie sind, wie sie sind, dass das nicht der Wahrheit letzter Schluss ist, sondern dass das erst entsteht. Und zwar im Prozess dessen, wie man verbunden ist mit der Welt. Und das ist etwas, das können wir eben, ja, können wir zwar physikalisch begreifen, aber letztlich können wir es auch ein kleines bisschen sogar nachvollziehen, weil nämlich auch unser Bewusstsein, sage ich mal, so ähnlich funktioniert, obwohl es kein Quantensystem in dem Sinne sein muss, aber es hat diese Eigenschaft und jeder von uns kennt es eigentlich aus seiner eigenen Lebenserfahrung. Wenn wir jetzt einem als Arzt zum Beispiel einem Patienten eine Diagnose stellen, eine psychische Diagnose, dann wird sozusagen dadurch das Fenster eingeengt, wie wir den Patienten sehen. Und in der Interaktion werden wir dann ganz bestimmte Verhaltensmuster sozusagen interpretieren und verlieren aber dabei den Sinn für das, was wirklich sozusagen noch viel weiter eigentlich in einem Menschen liegt. Das heißt, wir setzen immer bei jeder Beobachtung eine Schablone an, aber eine Schablone, die nicht einfach nur sozusagen eine Schablone ist, durch die man schaut, sondern eine Schablone ist, die auch mit, ganz eng mit dem Objekt verbunden ist und damit eigentlich die gesamte Interaktion beeinflusst. Mhm. Und das ist einfach so ein bisschen etwas, dass wir nicht annehmen dürfen, die Welt ist fix, sondern sie ist je nachdem, wie wir sie sozusagen wahrnehmen. Mhm.
Um das, was du bringst, aus meiner Sicht wieder zuzuspitzen, ja. Du sagst meines Erachtens eigentlich was Ungeheuerliches. Du sagst, dass eigentlich physikalische und auch jede Form von einem materialistischen Weltbild sagt, dass wir die Welt faktisch, sprich unter Ausschluss unseres subjektiven Bewusstseins beschreiben müssen. Die Fakten, so wie sie draußen sind, unter Weglassung meiner subjektiven Wahrnehmung dessen oder meiner subjektiven Wahrnehmungswelt. Lass es mich so sagen. Mhm. Und du behauptest, mit der Relativitätstheorie und mit der Quantenphysik wird das eigentlich auf den Kopf gestellt, weil, und das ist sozusagen Physik, ja, dieser Teil von Physik sagt, wir können die Welt nur aufgrund des darin existierenden Beobachters, sprich des Bewusstseins, überhaupt feststellen. Das heißt, der Beobachter kann aus dem überhaupt nicht rausgenommen werden. Der Beobachter ist das Erste. Selbst die härteste Physik, ja, das, was eben ja Quantenphysik, Relativitätstheorie ausmacht, baut darauf auf, dass es die Welt des Innern, die Welt des Bewusstseins, die Welt des Beobachters gibt. Der ganze Versuch, das auszuschließen und nur das objektiv Faktische zu betrachten, ist eigentlich eine Illusion.
Ja, wobei man sagen muss, also die meisten Interpretationen der Quantentheorie kommen auch ohne das Bewusstsein aus.
Okay.
Also ohne den bewussten Beobachter. Das ist zwar immer noch so etwas, das kann man diskutieren, aber letztendlich ist es so, dass es muss eine Trennung geben. Erstmal eine Subjekt-Objekt-Trennung und die ist etwas Künstliches. Es muss also etwas sein, das überhaupt diese künstliche Trennung erst macht, damit damit das entsteht. Und was letztendlich die Aussage ist, dass letztlich der Zufall, also letztendlich die Unbestimmtheit ist sehr viel grundlegender als das. Deswegen hat Einstein ja gesagt, Gott würfelt nicht, als er sich gegen gestellt hat erstmal und gesagt hat, na, das kann irgendwie alles nicht sein. Und Gott würfelt eben doch. Mhm. Das heißt, es steckt letztlich eine Welt der Unbestimmtheit ist etwas. Aber diese Unbestimmtheit, die wird jetzt definiert durch eigentlich Zusammenhänge, also weniger durch durch die Fakten als vielmehr durch ein Geflecht von, ja, letztlich, also in der Physik sagt man Verschränkungsphänomene auch, aber einfach auch einfach in wie sozusagen das alles zusammenhängt und davon aus diesem Beziehungsgeflecht, das diesen Hintergrund der Wirklichkeit bildet. Aus diesem Beziehungsgeflecht begegnet uns als Wirklichkeit eine Version, und zwar eine Version von unendlich vielen möglichen. Mhm. Und die Transzendenz oder die, ja, die Möglichkeit, jetzt hier einen Einblick zu bekommen in diesen Raum der Möglichkeiten, in diese Potentialität, das wäre jetzt zum Beispiel eben ein, ja, ein Transzendenzerlebnis. Das heißt, indem wir quasi in diese Welt hinter der Schiffer, hinter dem Symbol, also sprich das, was uns sichtbar wird, quasi ja, etwas erahnen können.
Gut, da würde ich gern auch nachfragen. Du hast jetzt noch eine gesamte eigene Dimension dazugestellt, nämlich die Unbestimmtheit, die neben dem, was du vorher so mit der Getrenntheit und mit Subjekt-Objekt angesprochen hast, ist jetzt auch dieses ganze Thema der Unbestimmtheit und Verschränkungsphänomene und dieses Beziehungsgeflecht, das du hiermit angesprochen hast. Wenn man das alles einmal so stehen lässt, wie du es hier in den Raum gestellt hast und wie es für einen Laien wie mich verständlich ist, lass mich die Frage so stellen, was hat das mit einer Meditationserfahrung zu tun, die jemand vielleicht auf einem Meditationskissen hat, die jemand beschreibt mit wie auch immer, Einheitserfahrung, Erfahrung von Lehre, Erfahrung von Freiheit, Gotteserfahrung, all das, was diese spirituellen Phänomene sind. Mhm. Was hat das, was du hier versuchst, wissenschaftlich aufzuzeigen und wissenschaftlich zu interpretieren, mit diesen Erfahrungen zu tun? Oder hat es überhaupt was mit diesen Erfahrungen zu tun? Oder sprichst du von eigentlich von was Dritten?
Ich glaube, dass wir mit unserem Bewusstsein durchaus in der Lage sind, sozusagen, ja, hineinzublicken in Bereiche, die gewöhnlicherweise in uns nicht erkennbar sind. Ich möchte es mal so sagen. Und die Voraussetzung ist die Frage, welche Voraussetzungen braucht es dazu? Mhm. Und dazu müssen wir uns jetzt mal anschauen, wie arbeitet denn sozusagen unser Gehirn, unser Bewusstsein? Ein sehr großer Teil eigentlich unserer Leistungsfähigkeit unseres neuronalen Apparates besteht darin, dass er repräsentiert. Dass er tatsächlich Symbole, Kategorien bildet aus dem, was in unserem Gehirn repräsentiert wird. Und diese Symbole und Kategorien werden miteinander verknüpft. Das ist unsere intelligente Leistung, dass wir einfach sagen, Inhalte miteinander verknüpfen können, dass wir sie, dass wir etwas wiedererkennen können. Da ist also der ganze kognitive Apparat, auch die Logik, mit der wir letztendlich ja diese physikalische Welt, wie sie uns begegnet, nachbilden in uns. Und was machen wir in der Meditation? In der Meditation sind die Instruktionen eigentlich sehr klar. Beispiel Achtsamkeit. Es geht darum, präsent zu sein. Also diesen Aspekt des Generierens auch von Zeit, von Vergangenheit und Zukunft. Diese Kategorien loszulassen, im Hier zu sein. Und Akzeptanz ist der andere Faktor der Achtsamkeit. Wobei Akzeptanz heißt, ich verzichte auf Bewertungsmechanismen, auf Deutungsmuster auch. die stattfinden und schaue einfach, wie stellt sich für mich das Erleben an sich dar, sozusagen ohne weitere. Und wenn man diese kognitiven Prozesse aufgibt, dann kommt man in eine Beruhigung eigentlich der Gehirntätigkeit. Und was dann geschieht, ist, und oder ich möchte noch mal eine Eigenschaft nennen, die dem Kognitiven eigentlich sehr stark obliegt, das ist nämlich die Kausalität. Dass eigentlich die Kognitionen sich sehr stark sozusagen anknüpfen aneinander, kausal aufeinander aufbauen und sozusagen folgerichtig verknüpft werden. Diese Kette, wenn wir das bleiben lassen, das sein lassen, dann kommen wir in einen, sage ich mal, Schwebezustand. Das heißt, die Dinge werden in der Wahrnehmung zunächst mal bleiben sie unbestimmt. Sie bleiben in ihrer Deutung unbestimmt. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir in unserem Bewusstsein eigentlich zulassen müssen, dass die Wahrnehmung, die wir haben, also auch wenn wir einem Menschen begegnen, dass wir ihn zunächst mal dann nicht kategorisieren, nicht gleich einordnen, sondern dass wir immer wieder, selbst wenn wir einordnen, die Fähigkeit haben, diese Einordnung loszulassen, diese Kategorie, und wieder neu im Rahmen einer Unbestimmtheit etwas entstehen lassen. Vielleicht eine neue Deutung. Und damit bekommen wir sozusagen den Zustand der Offenheit. Das ist etwas ganz Wichtiges in der Meditation, dass wir sozusagen diesen Schwebezustand haben, in dem ganz leichte Signale oder ganz leichte Bewegungen, Regungen unseres Inneren sozusagen in der Lage sind, dann auch neue Zustände zu bilden. Neue Interpretationen, die sich daraus dann entwickeln können, vielleicht auch erst zuzulassen. Und dafür braucht es eine grundsätzliche Ruhe. Und wenn wir diesen Zustand sozusagen haben, in dem wir nicht kausal mehr, sondern letztendlich in einem Schwebezustand unser Bewusstsein halten, dann könnte es sein, dass wir auch sensibel werden auf feine, sage ich mal, Impulse, die im Gehirn vielleicht auch aus unbestimmten Gegenden kommen, vielleicht sogar aus diesen Quantenebenen hineingehen, wobei das sind jetzt Bereiche der Spekulation. Aber es ist zumindest eine Möglichkeit da, dass das geschieht. Und ich bezeichne es immer so und sage, dass das Gehirn ein nach innen offenes System ist. Das heißt also, selbst wenn wir mit unseren Sinnen uns abschotten und den Körper als von außen abgetrennt betrachten würden, dann ist unser Gehirn immer noch sozusagen nach innen hin, also in seine feinste Strukturierung, bis hin eben in Ebenen, in denen auch Quantenprozesse eine Rolle spielen, letztlich offen. Das heißt, es ist letztlich für zufällige Regungen sehr, sehr empfindlich auch, wohin immer die das System dann treiben und dann eben neue Zustände bilden. Und transzendente Erfahrungen, die können eben auch dann stattfinden, wenn das möglich ist. Es ist noch ein kleines bisschen komplexer, weil natürlich hier noch etliche Funktionalitäten, sage ich mal, unseres Bewusstseins jetzt nicht erwähnt wurden. Aber so möchte ich es jetzt mal geschwind darstellen.
Schön. Ich sehe hier zwei Ebenen, von denen du sprichst. Einerseits hast du diese Meditationsanweisungen beschrieben mit Achtsamkeit, mit Präsenz. Ich würde es auch sagen, loslassen. Und hast beschrieben, dass das sagen, eine Bewegung ist, wo wir auch unsere Kategorisierung loslassen. So würde ich dich verstehen. Und wo dadurch eine Öffnung entsteht, wo die Frage ist, eine Öffnung wozu? Weil wenn ich die Kategorisierung, ich bleibe beim Baum, ja, wenn ich die Kategorisierung eines Baumes, wenn ich vor einem Baum meditiere, ja, und ich habe ein Urteil zu dem Baum, es ist ein schöner Baum, er spendet Schatten, ich mag den Baum oder wie auch immer, und ich lasse das alles los, und ich empfinde vielleicht eine Nicht-Getrenntheit von diesem Baum oder was ich immer empfinde. Ich sag mal so platt, das ändert ja an der objektiven Wirklichkeit, nämlich an diesem Baum doch nichts. Ja, das ist doch eigentlich sagen eine psychologische Sache, die du hier beschreibst. Was hat das mit Transzendenz zu tun? Das ist sozusagen die eine Fragestellung. Die andere Fragestellung, du hast gesagt, dass dieses Hineinblicken Bereiche öffnet, die sonst nicht erkennbar sind. Und das hast du auch so ein bisschen angesprochen mit dem nach innen offenen System. Und dass hier, wo du auch gemeint hast, das ist vielleicht eine Interpretation, zufällige Regungen wahrnehmbar sind, die vielleicht mit Quantenprozessen zu tun haben. Also ich höre dich so, dass hier eine subtile Wirklichkeit, eine Innenwirklichkeit wahrnehmbar wird, die uns sonst verschlossen bleibt. Also Frage 1, dieses Loslassen der Meditation verändert doch an dem Baum nichts, also verändert an der objektiven Wirklichkeit nichts, mal so als materialistisches Statement dazu gestellt. Und zweitens, was sind denn diese subtilen Wirklichkeiten, die sich hier eröffnen, wenn dieses nach innen offene System auf diese zufälligen Regungen stößt und sich denen gegenüber öffnet?
Ja, ich denke natürlich, der Baum selbst wird ein Baum bleiben. Aber die Bedeutung, die wir dem Baum zumessen, die können unglaublich vielfältig sein. Wir können einen Baum unter sehr, sehr vielen verschiedenen Gesichtspunkten sehen. Und es geschieht aber im normalen alltäglichen Leben leider nicht. Also wir haften sehr stark eben an einer Deutung an. Das ist einfach ja die Natur des Menschen. Vor allem, wenn die Deutung noch zweckmäßig ist. Und durch diese Offenheit können wir einfach viele Aspekte, die vielleicht auch unter Umständen gar nicht folgerichtig sind, also gar nicht richtig im wissenschaftlichen Sinn sind, zulassen, die aber doch auf einer anderen Ebene wiederum auch etwas, ja, sag ich mal, Funktionales haben. Beispielsweise, ja, wenn wir jetzt einen Baum umarmen und damit ja unglaublich unsere ganze Emotionalität quasi in den Baum hinein projizieren. Letztendlich ist es etwas, was der Baum in uns hinein projiziert. Aber hier liegt ein ganzer Reichtum an Erfahrung. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Jedenfalls, was das Wichtige ist, jetzt auf die Wissenschaft bezogen, das wollte ich noch gerne irgendwo sagen, weil da schließt sich nämlich jetzt auch ein Kreis. Das ist, dass wenn wir das Unbestimmte, das Offene in der Welt zulassen, wenn wir erkennen, dass es tatsächlich eben, ja, dass die Unbestimmtheit etwas Grundlegendes ist, dann verschwindet eigentlich plötzlich unser Wissenschaftsparadigma. Das wird dann zunächst mal ungültig oder bekommt einen eingeschränkten Gültigkeitsbereich. Mhm. Nämlich das Wissenschaftsparadigma lautet, dass eigentlich etwas nur dann als physikalische Wirklichkeit sagen anerkannt wird, wenn es reproduzierbar ist. Beziehungsweise dann hat es letztlich den Anspruch, auch eine Gesetzmäßigkeit zu sein, die auch zulässt, dass man Voraussagen machen kann. Mhm. Das heißt aber auch, das ist zwar eine sehr zweckmäßige Formulierung von Wissenschaft, aber es bedeutet leider, dass spontane Ereignisse, spontane Phänomene, die jetzt sozusagen aus der Unbestimmtheit heraus entstehen, dass die sich selbst in diesem Sinne nicht reproduzieren lassen und damit aber auch in unserem Wissenschaftsparadigma gar nicht erfassbar sind. Das heißt also, wir können letztlich auch nicht darüber diskutieren, ob es das gibt oder nicht. eine Erfahrung, die wir gemacht haben, ist zunächst mal eine Erfahrung und die war für mich so. Schwierig wird es dann, und das ist das, was die Esoterik jetzt, also in diesem Sinne, wie die Wissenschaft die Esoterik sozusagen oft eben auch zu Recht angreift, ausmacht, ist eben jetzt das, dass in vielen esoterischen Kreisen dann subjektive Erfahrung zur allgemeingültigen Wirklichkeit erhoben wird. Und damit machen wir einen kategorischen Fehler und müssen uns immer im Klaren sein, dass spontane Erfahrungen, auch transzendente Erlebnisse, die uns sozusagen vielleicht einen tatsächlichen Einblick in etwas gegeben haben, in eine Welt, die dieser äußeren Welt vielleicht auch tatsächlich zugrunde liegt und ihre Wirksamkeit hat, dass die aber selbst sozusagen jetzt nicht verallgemeinert werden darf, weil es nämlich auch jeder Einblick, jeder dieser Einblicke eben eine Version ist von diesen vielen.
Jetzt, interessant, weil was du sagst, höre ich dich zwei Dinge eines Widerspruchs beide zu formulieren. Einerseits höre ich dich so, dass diese spontanen Erfahrungen ihrer Natur nach eben nicht reproduzierbar sind und deswegen das wissenschaftliche Paradigma, dass nur etwas, was wissenschaftlich reproduzierbar ist, wirklich ist, hinterfragt werden muss. Andererseits sagst du, dass eben diese spirituellen, / esoterischen Erfahrungen mit Vorsicht genossen werden müssen, weil wenn sie nicht reproduzierbar sind, sie vielleicht auch keiner Wirklichkeit entsprechen. Habe ich dich da richtig gehört?
Sie entsprechen keiner objektiven Wirklichkeit. Das heißt, sie sind zunächst mal subjektive Erfahrungen und diese sind eben auch, werden auch oft wieder subjektiv gedeutet. Und sie sind nicht verallgemeinerbar. Das ist aber wiederum der Anspruch, den die Physik hat, die Verallgemeinerbarkeit, indem quasi Gesetzmäßigkeiten formuliert wurden, die, sagen wir mal, verlässlich immer wieder auch reproduzierbar sind. Und das Geniale an der Quantenphysik ist jetzt, dass man den Formalismus gefunden hat, der sozusagen die Unbestimmtheit so mit einkalkuliert, dass daraus trotzdem unsere Wirklichkeit damit beschreibbar wird. Das heißt also, man hat ein mathematisches Konstrukt letztendlich, also diese Wellenfunktion ist ein unendlich dimensionaler Vektor letztlich, der alle Wahrscheinlichkeiten mit einbezieht, gefunden, der das auch richtig ausdrückt.
Okay, wenn du das so sagst, dass das eben eine subjektive Wahrheit ist und keine objektive Wahrheit, dann lass mich provokant so nachfragen, was unterscheidet denn so eine subjektive Einsicht von jemandem, der hier als Mystiker angesehen werden kann und jemandem, der eigentlich psychotherapeutische Behandlung bräuchte? Oder gibt es da überhaupt keinen Unterschied? Subjektive Erfahrungen können wir alle haben. Also Wahnvorstellungen sind subjektive Erfahrungen. Wenn du sagst, es sind einfach subjektive Erfahrungen, sagst du damit, ja, das sind halt Wahnvorstellungen, oder sagst du, nee, da gibt es auch noch was anderes?
Ich denke, das ist eine sehr spannende Frage natürlich. Wo werden die Frage ist, wie wir damit umgehen. Ich glaube, dass das dann unterscheidet, ob es Wahnvorstellungen sind. Die Wahnvorstellungen haben nämlich immer genau das, dass man daran anhaftet. Der Mystiker aber ist in der Lage, sozusagen seine Erfahrung im Prinzip auch offen zu lassen. Das ist eigentlich so das Wesen der Mystik. Das ist sozusagen das, sozusagen die offen in der Offenheit etwas zu erkennen, und zwar etwas, das auch die Welt verbindet miteinander, um diese Verbundenheit zu entdecken. In der Wahnvorstellung, da ist es jetzt meistens ja so, dass letztlich ein Bild, das erlebt wird, fixiert wird und verfolgt wird. Mhm. Und damit auch sagen, es wird ausagiert, es wird in die Welt hinein agiert, dieses Bild. Und ich denke, das ist auch das Gefährliche dann. Also der Buddhismus sagt, das Anhaften schafft das Leiden.
Okay, dann lass es mich buddhistisch nachfragen. Die buddhistische Grunderfahrung oder zumindest eine mögliche Deutung davon ist die große Befreiung eben von Anhaftung, von Leiden, eine große Freiheitserfahrung, die aus der gegenseitigen Bedingtheit von allem besteht und aus der Einheit von Leere und Fülle. Ich sage es einmal so platt dahingestellt. Mhm. So ist zumindest die buddhistische Sprache dazu. Eine christliche Sprache wäre völlig anders. Die Kraft eines Buddha Gautama besteht aber durchaus darin, dieses, nämlich Nirvana, als wesentlich anzunehmen. Die buddhistische Lehre heißt zwar, Lehre ist Form, Form ist Lehre. Also Nirvana ist Samsara und Samsara ist Nirvana, um das so auszudrücken. Aber das Entscheidende an dieser Erfahrung ist, dass Samsara nicht einfach Samsara ist, sondern letztendlich mit Leere durchdrungen. Da ist schon, du könntest das sagen, das ist relevant. Das ist nicht einfach, das ist so eine Erfahrung und die bedeutet mir nichts. Im Gegenteil, die Erleuchtungserfahrung, jetzt buddhistisch interpretiert, wird deswegen so befreiend, weil es dem, der sie erfährt, alles bedeutet. Das heißt, alles Leid verblasst angesichts dieser Erfahrung.
Genau, weil alle Zusammenhänge, weil sozusagen die größeren Zusammenhänge darin gesehen werden können. Das heißt, es ist eine Art Einheitserfahrung, die gemacht wird. Wenn wir, je mehr wir einbeziehen in diese Einheit, das ist ja das Wesen sozusagen dieser globalen Sichtweise, dass es nicht mehr die Trennung macht zwischen Subjekt und Objekt, zwischen den Dingen, sondern es werden einfach nur Verbundenheiten erkannt und damit lösen sich eigentlich auch die Spannungen dazwischen auf. Und ja, ein anderer Aspekt ist noch der, dass es, glaube ich, auch ganz wichtig ist, zu sehen, dass jede Erfahrung, die wir sozusagen auch jede Erfahrung, die aus der Leere kommt, kann dann nur wiederum eben auch in unsere Welt überführt werden. Das heißt, wir füllen sie immer an mit dem Konkreten dann. Also wir machen dann daraus auch wieder ein Bild, ein Symbol und arbeiten damit. Wir überführen es sozusagen auch in diese hinein.
Man könnte hier noch weitergehen. Ich würde sie mal so stehen lassen, weil ich glaube, du hast deine Perspektive jetzt auch ziemlich klar dargestellt. Dazu, ich möchte gerne noch auf ein Thema zurückkommen, das du auch angesprochen hast. Und fragen, das, was du gemeint hast, dass hier in dieser Transzendenzerfahrung unsere normalen Chiffren, unsere normalen Kategorien, ich weiß deine Worte nicht mehr, ich nehme mal meine Worte dazu, durchlässig werden, dass sie in einem gewissen Sinn transparent werden. Ja. Ist das nicht auch eine Erfahrung, dass die normale gegenständliche Sicht von Welt, die wir haben, von Subjekt, Objekt, von Materialität, dass wir erfahren, dass das im Prinzip einfach nur eine Sicht ist von Wirklichkeit, die in einem bestimmten Bereich, du hast das ja auch angeführt, durchaus eine Legitimität hat, dort wo, ich sag mal, Physik funktioniert. Aber dass die tiefe Erfahrung darin besteht, dass sie eben ein bestimmter Bereich ist und nicht mehr als das. Und dass es eine Erfahrung gibt, wo subtile andere Welten sichtbar werden, die in dieser mechanisch objektiven, subjekt-objekt-trennenden Weise nicht wahrnehmbar sind und dass die spirituelle Erfahrung unter anderem darin besteht, oder die transzendente Erfahrung, diese gegenständliche Sichtweise, in die wir stark eintrainiert sind, loslassen zu können, um zu sehen, dass es noch ganz andere Wahrnehmungen von Wirklichkeit gibt, die uns einen Zugang zu anderen Wirklichkeiten aufschließen, die in der materialistisch-wissenschaftlichen Verengung unseres Blicks nicht sichtbar sind. Habe ich dich da richtig verstanden?
Ja, ich finde das sehr schön gesagt. Ich würde jetzt gern noch ein Beispiel vielleicht nennen, das auch, sage ich mal, sehr praktisch alle, auch Zuhörer jetzt sehr schön, vielleicht auch mal zu sagen, selbst experimentiert werden kann. Und das ist nämlich im Aspekt der Empathie. Ich sage immer, Empathie ist zunächst mal etwas Diesseitiges. Also wenn ich nachvollziehen kann, was mein Gegenüber fühlt, denkt, wie es sich empfindet, dann habe ich eine Empathie, einen empathischen Akt sozusagen. Dann bin ich in einer empathischen Verbindung. Der transzendente Aspekt der Empathie ist aber noch etwas anderes. Ich nenne das transempathischer Zustand. Und das bedeutet, dass ich sozusagen, wenn ich meinem Gegenüber begegne, gerade diese Deutung, die sich einem vielleicht zunächst mal aufdrängen, loslasse, auch den Zustand, den der andere hat, eigentlich nicht das Primäre ist, sondern ich versuche, hinter das zu schauen, hinter die Fassade des Gesichtes, hinter diesen Zustand, in dem sich auch die Person gerade befindet, und entdecke dann plötzlich, dass da ein Wesen ist, das unglaublich vielfältig sich gestalten könnte. Das heißt, es liegt in jedem Mensch ein Riesenmeer der Möglichkeiten. Und das zu sehen, welche Möglichkeiten jemand hat, sich zu entfalten, zu leben, zu empfinden auch. Wenn wir das sozusagen im anderen sehen, dann kann es sein, dass wir in der Begegnung mit einem Menschen, der vielleicht gerade sehr verzweifelt ist, allein dadurch, dass wir in ihm etwas Vollkommenes, etwas die Möglichkeit des Schönen, des vielleicht auch diese Verzweiflung integrierenden sehen, dass wir allein durch diese Haltung auch im anderen dadurch genau aufleuchten lassen können. Und dann verwandelt sich plötzlich dieser Mensch. Also das ist sozusagen, das wäre dann sozusagen eine Transzendenzerfahrung auf der empathischen Ebene.
Das heißt,
wir blicken in das Meer der Möglichkeiten des anderen.
Das heißt, wenn ich dir so zuhöre, nehme ich empathisch nicht einfach den Thilo wahr, der hier übers Internet verbunden mit mir im Gespräch ist, so wie du dich hier mir manifestierst, sondern ich nehme den Thilo wahr in seiner gesamten Potenzialität.
Ja, genau. Und
da wird ein Thilo sichtbar, der ist sehr viel mehr als allein die konkrete Manifestation dessen, die hier mit mir spricht, sondern da wird sagen, ein Möglichkeitsmeer, das aber direkt auch du bist, Teil unseres Gesprächs, das den Beziehungsraum, weil das Gleiche trifft ja auch umgekehrt zu, also du, den Thomas hörend, der mit dir spricht.
Ja, genau.
Dass hier ein Beziehungsraum miteinander in Beziehungen, in Empathie tritt, die viel mehr als mit dieser konkreten, kristallisierten Manifestation zu tun haben, sondern all diese Räume hier mit in die Wahrnehmung, in die Resonanz, in die Empathie bringt, die als Potenz ja anwesend sind.
Und vielleicht kannst du sogar etwas in mir entdecken, das ich mir selbst noch gar nicht bewusst bin.
Und ist dieses Wahrnehmen auch dieses Wahrnehmen, das du vorher beschrieben hast, dass hier Bereiche, die nicht erkennbar sind, wo du davon gesprochen hast, zufällige Regungen, dieses unser Gehirn als ein offenes System nach innen, dass wir auf sensible Impulse hier reagieren. Ist das all dieser Bereich, den du hier mit ansprichst?
Ja, das gehört dazu. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die uns Menschen zu Menschen macht.
Weil interessanterweise, wenn ich dich so höre, verändert sich mein Bild von Wirklichkeit. Das Bild von Wirklichkeit verändert sich so in der Wahrnehmung von dir, mir, aber auch in der Wahrnehmung an und für sich von allem, dass hier nicht nur das, ich nenne es mal, kristallisiert Manifeste sich zeigt, sondern alle Potentialitätswelten als genau das, als Potentialität schwingend mit anwesend sind und ich mich darauf einlassen kann und deswegen auch zu dir eine völlig andere Beziehung habe, weil all das mit dabei ist.
Ja, möglicherweise.
Ist, schön ausgedrückt. Ist das der Punkt, den du setzen möchtest? Oder sind das diese subtilen Welten? Oder geht es doch an dem, wo dein Forschungsdrang da ist, was du hier wahrzunehmen meinst, vorbei?
Na, das Spannende wäre natürlich jetzt einfach hier tatsächlich auf Forschung betreiben, in dem Sinne, dass wir hier einfach auch mehr darüber lernen, welche Bedingungen es eben einfach braucht, um eben ja in diese Einblicke zu bekommen und wie wir dann damit auch kreativ umgehen können. Also ich glaube, die Forschungsthemen, die sich da anschließen, sind die Bereiche der Intuitionsforschung, Kreativitätsforschung, sozusagen alles das, wo hier sozusagen intrinsisch in uns was entsteht, und zwar sozusagen aus einem letztlich unbekannten Hintergrund etwas hervortritt.
Kannst du noch
was Neues in die Welt tritt?
Ja. Du sprichst ja noch nicht drüber, nicht nur drüber, sondern du machst ja auch hier konkrete Forschungsarbeit. Wie sieht die zum Beispiel aus?
Naja, eine Idee ist zum Beispiel einfach, wenn wir jetzt an Unternehmen denken, da ist heutzutage ist es ein sehr großes Ziel, dass Mitarbeiter einfach Intuition und Kreativität eben auch mitbringen. Auf der anderen Seite haben wir aber sehr rationale Anforderungen, die eigentlich ganz wenig Spielraum lassen. Und hier haben wir ja ein riesen Konfliktfeld. Und genau diesen Bereich mal eben auch zu untersuchen, sozusagen, wo müssen Unternehmen, um Kreativität einfach zuzulassen, um Intuition zuzulassen, wie müssen da sozusagen auch Mitarbeiter eigentlich in Anführungszeichen funktionieren, sprich, wo müssen sie eventuell auch in der Lage sein, eben, sage ich mal, sehr gezielt, rational Abläufe zu koordinieren und auf der anderen Seite dann aber auch eine Offenheit oder sie brauchen vielleicht auch Inseln der Freiheit, Inseln der Potentialität, in denen was entstehen kann. Ja, und das könnte auch ein Forschungsfeld zum Beispiel sein, was mich sehr interessieren würde.
Thilo, wir sind jetzt auch am Ende unserer Sendezeit angekommen. Natürlich haben wir Dinge auch nur anreißen können. Trotzdem glaube ich, dass der Bogen, den wir gespannt haben, von so der Frage, wie sich Wissenschaft mit Transzendenz verhält, was mit Transzendenz überhaupt gemeint ist, welche Welten sich auftun, wenn man die normalen Chiffren der naturwissenschaftlichen Welterfahrung einfach einmal auch ruhen lässt, ich sag's mal so, und dann auch diesen subtilen Bereichen nachgeht, die vielleicht in die Sichtbarkeit kommen, wenn man das so tut, bis zu diesem, ich nenne es mal Potenzialforschung, ich nenne das mal so, was du jetzt am Schluss betrieben hast, die ja nicht nur eine theoretische Potenzialforschung ist, sondern eine empirisch-phänomenologische Potenzialforschung, jedenfalls so, wie du sie gerade beschrieben hast. Und hier zu zeigen, dass das durchaus unsere normale, kategorisierte, naturwissenschaftliche Weltauffassung transzendiert, dass das aber sehr wohl empirisch-phänomenologisch fassbar ist oder praktizierbar ist, das ist der richtige Augenblick, nämlich wissenschaftlich praktizierbar ist. Und ich nehme mal an, das ist unter anderem auch das, was ihr in deinem Lehrstuhl für angewandte Bewusstseinswissenschaften auch als wissenschaftliche Praxis tut.
Ja, genau, schön ausgedrückt.
Dann, ich danke dir einfach herzlich für diese Stunde. Ich fand es sehr, sehr spannend. Danke für diese Gedankengänge. Danke auch für die Arbeit, die du machst. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, auch um uns bewusst zu werden, wie wir Wissenschaft vielleicht auch weiterdenken können. Und ich bin froh, dass es Menschen wie dich gibt, die hier sagen, auch im Wissenschaftsbetrieb hier versuchen, diese Erweiterung zu denken und zu praktizieren.
Ja, danke dir auch. Also es war einfach sehr spannend, einfach auch da gemeinsam weiterzudenken. Und ich hoffe, dass ich da so den einen oder anderen Impuls dann auch eben anregen konnte, um da weiterzudenken.
Schön. Vielen Dank auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und noch einen schönen Abend aus Frankfurt.